Welchen Einfluss, Herr Professor Butterwecke, haben Sie denn mit Ihrer Arbeit in politischen Gremien?
Ja, wenig, weil man wird natürlich als Gutachter vor allen Dingen dann eingesetzt, wenn man diejenigen, die da die Politik machen, bestätigt in ihrer Meinung. Das heißt, nicht die Wissenschaftler bestimmen, wohin es geht politisch, sondern das tun die etablierten Parteien und die haben wenig Interesse, einen Kritiker, einen Mahner und Warner in Sachen sozialer Gerechtigkeit wie mich zu Wort kommen zu lassen. Und deshalb versuche ich eher, Menschen zu erreichen über Vorträge, über die vielen Bücher, die ich schreibe und zu interessieren für dieses Problem wachsender sozialer Ungerechtigkeit. Und nur wenn diese Menschen reagieren und wenn die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, die globalisierungskritischen Organisationen wie ATTAC, wenn Flüchtlingsinitiativen und andere, wenn die stark sind und zusammenwirken und Druck ausüben auf die Regierenden, nur dann wird, glaube ich, sich politisch etwas verändern. Und dazu versuche ich beizutragen. Das ist eigentlich, wenn ich denn politisch Einfluss nehme, mein Beitrag dazu, die Gesellschaft zu verändern. Und ich bekenne mich auch dazu, ein Gutmensch zu sein. Soll ich denn ein Schlechtmensch sein? Und auch bekenne ich mich dazu, ein Weltverbesserer zu sein. Weil soll ich denn meinen Kindern eine schlechtere Welt hinterlassen? Nein, ich will sie verbessern. Ich will sie gerechter, ich will sie humaner, ich will sie friedlicher und demokratischer machen.
Was treibt Sie bei dieser Arbeit an?
Ja, das ist sicher so ein tiefes Gefühl, dass soziale Ungerechtigkeit bekämpft werden muss. Das hat mit bestimmten Lebenserfahrungen zu tun und einfach auch damit, dass ich von dieser 68er-Zeit geprägt bin. Also die Schüler- und Studentenbewegung, die außerparlamentarische Opposition, die APO in den 1968er-Tagen, die war ja der Auffassung, man kann und muss diese Gesellschaft verändern. Man muss vielleicht auch den Kapitalismus überwinden. Man muss aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass es sozial gerechter zugeht im Land. Und das habe ich beibehalten in dieser relativ privilegierten Situation als Professor, während diejenigen, mit denen ich zusammen ursprünglich mal Juso-Politik gemacht habe, wie zum Beispiel auch Gerhard Schröder, dann von den Verhältnissen oder von denjenigen, die wirtschaftlich Lobbyinteressen vertreten, doch sehr stark dazu gebracht worden sind, von ihren Idealen abzulassen, während ich eben dieses Ideal der sozialen Gerechtigkeit und der systemüberwindenden Reform, wie das damals bei den Jusos genannt wurde, von diesen Idealen eben nicht abgelassen habe.
Wie schätzen Sie Altersarmut in den kommenden Jahren ein?
Ich bin der Auffassung, dass die Altersarmut zunehmen wird, aber dass es sie auch schon gibt, das ist ja durchaus umstritten in der Gesellschaft. Da wird so getan, als wären nur Kinder arm. In Wirklichkeit gibt es natürlich auch immer mehr alte Menschen, vor allen Dingen Frauen, Rentnerinnen und Rentner, die mit ihren sehr dürftigen Einkommen nicht auskommen und die entweder Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, was viele nicht tun, weil sie sich scheuen, weil sie sich schämen, weil sie zu stolz sind oder auch, weil sie fürchten, dass die Kinder in Anspruch genommen werden. Wenn die alle staatliche Grundsicherung in Anspruch nehmen, dann denke ich, würde auch deutlicher sichtbar, dass inzwischen es so etwas gibt, was ich eine Reseniorisierung der Armut nenne, also eine stärkere Betroffenheit alter Menschen. Und ich habe so ein Buch gemacht, das heißt Armut im Alter, und da versucht zu zeigen, wie eben zusätzlich zur Kinderarmut die älteren Menschen auch wieder zu einer hauptbetroffenen Gruppe der Armut werden. Das hat damit zu tun, dass die Riester-Reform, die Rürup-Reform, dass Dämpfungs-, ich nenne sie Kürzungsfaktoren, in die gesetzliche Rentenanpassungsformel eingebracht worden sind. Die Riester-Treppe, der Nachhaltigkeitsfaktor, der Nachholfaktor sind natürlich dadurch, dass auf diese Art und Weise das Rentenniveau gesenkt wird. Also es beträgt eben das Sicherungsniveau vor Steuern nicht mehr wie noch zur Zeit der Riester-Reform 53%, sondern nur noch im Jahr 2030 43%. Und wenn gleichzeitig durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, dadurch, dass die Menschen immer weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse haben, sondern eben nur Minijobs, Midijobs, Werkverträge, Leiharbeit und Ähnliches, dann ist ganz klar, dass wenig eingezahlt wird in die gesetzliche Rentenversicherung. Und wenn gleichzeitig das Rentenniveau gesenkt wird, dann laufen im Grunde zwei Linien nach unten und dann führt das dazu, dass die Altersarmut zunehmen wird, und zwar, wie ich fürchte, auch in ziemlich drastischem Maße, wenn man nicht gegensteuert.
Wie kann Generationengerechtigkeit aussehen?
Ja, ich scheue mich, diesen Begriff zu benutzen, weil ich denke, es geht darum, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Wenn man das tut, dann wird es in allen Generationen auch mehr soziale Sicherheit geben. Und was die Renten angeht, da muss vor allen Dingen dafür gesorgt werden, dass diese Kürzungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel herausgenommen werden, dass also wieder ein höheres Rentenniveau erreicht wird. Und zum anderen denke ich auch die Rente mit 67. Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit muss zurückgenommen werden, weil natürlich dadurch bedingt auch Menschen stärker Abschläge zahlen müssen und hinnehmen müssen von ihrer Altersrente. Und auch das ist also eine Reform, die im Grunde natürlich dazu geführt hat, dass Altersarmut zunimmt. Das müsste dringend verändert werden. Es müsste die gesetzliche Rentenversicherung gestärkt werden, statt wie man das gemacht hat mit der Riester-Reform, im Grunde Banken, die Versicherungskonzerne und die Finanzdienstleister besser zu stellen, müssten diejenigen besser gestellt werden, die eben ein Leben lang Leistung erbracht haben und dafür dann am Ende ihres Erwerbslebens, finde ich, auch Lohn für Lebensleistung verdient haben.
Als Professor der Universität in Köln haben Sie auch einen Bildungsauftrag, einen Lehrauftrag. Wie werden denn Ihre Vorträge angenommen? Was sagen Studenten und Studentinnen zu dem Thema Altersarmut?
Ja, ich glaube, dass Studierende sich darüber noch nicht so viel Gedanken machen. Aber wenn ich das Thema in einem Seminar behandle, dann gibt es da durchaus Interesse daran. Und mein Ziel ist natürlich zu verdeutlichen, welchen Einfluss auch staatliche Maßnahmen und Gesetze und Reformen haben auf den Wohlstand der älteren Generation. Und auch wenn für die Studierenden natürlich das Lebensalter der Rente noch lange entfernt ist, ist trotzdem, finde ich, sinnvoll, dass man sich auch in jungen Jahren schon Gedanken darüber macht.
Sie sprachen ja in Ihrem Vortrag von der Koalition der Willigen. Wie kann denn in Deutschland diese Koalition sich bilden oder ist sie schon da?
Na, ich sehe zum Beispiel, was die freiwillige, die ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen angeht, dass ein großes Engagement da ist. Also diese Willkommenskultur ist ja getragen von vielen hunderttausend, wenn nicht Millionen Menschen, die sich da engagieren. Und das müsste es eben auch geben in Bezug auf die Armutsbekämpfung. Denn wir werden durch die Flüchtlinge bedingt wahrscheinlich auch mehr Armut in Zukunft haben. Und nur wenn sich da alle diejenigen, die dieses Problem erkennen, zusammentun, das gilt für bestimmte Parteien oder Mitglieder in Parteien, das gilt für Wohlfahrtsverbände, für Gewerkschaften, für Religionsgemeinschaften, das gilt für Arbeitslosenforen, für Armutskonferenzen, die müssen alle zusammen daran mitwirken, dass der Sozialstaat nicht weiter um- und abgebaut, sondern dass er um- und ausgebaut wird und beispielsweise durch eine solidarische Bürgerversicherung dafür gesorgt wird, dass alle Menschen auch im Alter noch so gestellt sind, dass sie würdevoll leben können.
Herr Professor Butterwecke, herzlichen Dank. Alles gut.
Dankeschön.
In der Redaktion und Technik Charlotte Kroll, Fölock Bürgerradio Iserlohn.